Ja, es ist der 29. Dezember, letzter Sonntag diesem Jahr. In 3 Tagen ist schon das neue Jahr 2020, müssen wir uns daran gewöhnen, eine andere Zahl zu schreiben, wenn wir das Datum dann notieren. Und so das Jahresende ist für mich immer die Zeit, in der ich auch zurückschauen kann, zurückblicken auf das Jahr, was ist so gelaufen, was hat sich getan, habe ich meine Zeit gut gebraucht. Und in diesem Jahr habe ich mir mal Gedanken gemacht, ja, wie braucht man eigentlich die Zeit so in einem ganzen Leben? Wie teilt sich das auf? Wie sieht das aus? Und ich habe in der Zeitschrift PM Magazin, das ist so, sie nennen sich selbst populärwissenschaftliches Magazin, die mehrmals im Jahr erscheint. Und die haben mal aufgelistet, was so ein durchschnittlich 80-jähriger Mensch, wie viel Zeit er für was in seinem Leben gebraucht hat. Und dabei herausgekommen ist folgende Liste. Also ein durchschnittlich 80-Jähriger hat ungefähr 24 Jahre und 4 Monate geschlafen in seinem Leben. Einen guten Teil seines Lebens geschlafen. Er hat etwa 12 Jahre ferngesehen, oder heute könnte man auch einfach noch YouTube oder die sozialen Medien hineinrechnen. 12 Jahre. Er hat mit anderen Personen geredet, auch etwa 12 Jahre durchschnittlich, sagt man. Also auch einiges und erstaunlich für einige, aber Arbeit im Sinne von Erwerbsarbeit, Lohnarbeit hat ein durchschnittlich 80-Jähriger nur 8 Jahre. Also ihr könnt es nachrechnen, es stimmt etwa von 20 bis 65, 200 Tage, ja, 300 Tage im Jahr arbeiten, das gibt etwa 8 Jahre. Essen und Vorbereiten, das also Kochen, etwa 5 Jahre. Autofahren 2 Jahre und 6 Monate. In der Schule und sonst Weiterbildungen 1 Jahr und 10 Monate in 80 Jahren. Also, wenn Schüler denken, ja, die Schule, geht ja Ewigkeiten, ja, im Verhältnis ist das nichts. Auch Sport und Bewegung, etwa 1 Jahr und 7 Monate haben sie berechnet. Putzen 1 Jahr und 4 Monate. Kino, Theater, Konzerte, Unterhaltung 12 Monate, also 1 Jahr. Spielen mit den Kindern haben sie ja hier aufgeschrieben 9 Monate. Auf dem WC war man 6 Monate. Und dann ganz interessant haben sie noch aufgeschrieben, beten, das hat man etwa 2 Wochen, ein durchschnittlicher 80-Jähriger. Wenn man das umrechnet auf die 80 Jahre, sind das etwa 40 Sekunden pro Tag im Durchschnitt. Ich denke, wenn man die Umfrage in 60 Jahren machen würde, dann wäre da nur noch 1 Woche oder vielleicht noch ein paar wenige Tage. Also so verwendet ein durchschnittlicher 80-Jähriger seine Zeit in seinem Leben. Und da stellt sich doch die Frage, ja, wie nutze ich meine Zeit? Was ist überhaupt die Idee von der Zeit? Und da möchte ich direkt den heutigen Text einsteigen. Der kommt aus Psalm 31, die Verse 15 und 16a. Psalm 31, die Verse 15 und 16a. Da steht, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Diese markanten Worte, diese so wichtigen Worte, diese so schönen Worte, die hat David hier in diesem Psalm aufgeschrieben. Und ich möchte ein paar Gedanken dazu sagen, meine Zeit in deinen Händen. Ich finde das speziell und ein paar Sachen fallen mir auf. Zum Beispiel steht hier in deinen Händen oder in deine Hände gebe ich meine Zeit. Unsere Zeit, unser Zeitgeist, der sagt eigentlich etwas anderes. Der sagt dir, deine Zeit steht in deinen Händen. Du kannst die Zeit nutzen, mach das, was dich glücklich macht, das, was deine Leidenschaft ist. Nutze deine Zeit so, dass es dir gut geht und dass du keine anderen verletzt. Das ist dann immer noch so im Nebensatz. Aber ich habe kürzlich eine Dokumentation geschaut im SRF, die nennt sich Selbstoptimierer. Und da ist dieser Mann vorgekommen, das ist Steve, und er ist ein sogenannter Transhumanist. So bezeichnet er sich. Und was bedeutet das? Er sagt, ja, eigentlich, er ist der Überzeugung, dass der Mensch sich mit der Technik verbinden sollte, um so effizienter zu leben. Also er hat etliche Chips sich implantiert und er kann damit, mit diesen Chips kann er seine Tür öffnen oder beim Handy, das Handy schneller entsperren und sagt, so kann ich effizienter mein Leben leben. Er kauft so die Zeit für sich aus. Und das, ja, so sind wir Menschen doch. Also das ist vielleicht etwas übertrieben. Ich würde mir nie ein Implantat machen lassen, einfach damit ich ein paar Sekunden sparen kann. Aber wir haben ja immer wieder so Situationen, wo wir sagen, ja, diese Zeit spare ich mir ein oder das. Das mache ich jetzt nicht. Ich muss meine Zeit gut nutzen. Ist ja meine Zeit und die habe ich, die ist mir einmal gegeben und die kommt nicht wieder. Und dann versuchen wir irgendwo uns zu optimieren, damit wir dann wieder eine Stunde länger am Handy sein können oder eine Stunde länger fernsehen können. Das ist aber eine andere Geschichte. Und wir versuchen unsere Zeit selber einzuteilen und wir versuchen sogar unsere Lebenszeit selber zu bestimmen. Als Ignazio Cassis vor 2 Jahren zum Bundesrat gewählt wurde, da hat er im Vorfeld gesagt oder sich dafür ausgesprochen, dass Personen selber Sterbehilfe aktiv in Anspruch nehmen können, nehmen dürfen. Mehr als das heute. Und da ist ja der Gedanke dahinter, es ist mein Leben, meine Zeit und ich bestimme, wann das es zu Ende sein soll. Ich sage, wann es fertig ist. Und meine persönliche Überzeugung ist, wenn wir das machen, wenn wir das zulassen, ja, da pushen wir in Gottes Handwerk rein. Da überschreiten wir unsere Kompetenzen, weil Gott derjenige ist, der das Leben gibt, der uns die Zeit gibt. Die Bibel zeigt ein ganz anderes Bild als das, was die Menschen heute sagen. Dorothea hat vorhin vorgelesen, Prediger 3, alles hat seine bestimmte Zeit. Und diese Zeit, die ist von Gott gesetzt, ist von Gott vorgegeben. Und im Psalm 139, Vers 16, da steht, deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Gott hat diese Welt geschaffen. Er hat das Licht geschaffen und die Dunkelheit. Und nach dem ersten Tag wurde es dunkel und wieder hell und es war ein neuer Tag. Gott hat auch die Zeit geschaffen. Und er hat alles, er hat die ganze Zeit in seinen Händen. Er ist der, der alles überwacht, der über allem steht. Er ist der souveräne Gott. Und ich finde, das kommt in diesem Vers sehr deutlich zum Ausdruck. Wenn David sagt, ich gebe meine Zeit, die steht in deinen Händen. Ich weiß, sie ist bei dir gut aufgehoben. Und das darf uns auch beruhigen. Das darf uns Mut geben, besonders auch in schwierigen Situationen. Die Situation, in der David diesen Psalm geschrieben hat, wir wissen nicht genau, in welcher es war. Aber auf jeden Fall war es eine schwierige Situation. Er spricht von Feinden, die ihn angegriffen haben, die ihn verfolgt haben, um sein Leben bringen wollen. Und da, er hatte auch solche Phasen in seinem Leben. Zum Beispiel als Saul, sein Vorgänger, König, ihm nach dem Leben trachtete, ihn verfolgte. Und in eine solche Situation hinein, sagt David, meine Zeit steht in deinen Händen. Sag nicht in meinen Händen, sondern in deinen Händen. Das Zweite, das mir auffällt, er sagt, in deine Hände. Und er sagt nicht, meine Zeit steht in seinen Händen. Also er spricht von Gott nicht wie ein Wesen, das da zwar da ist, aber das man nicht kennt oder nicht kennen kann. David ist mit dem Schöpfer per Du hier. Und da ist etwas Wunderbares passiert. Weil David hat erkannt, dieser Gott, der will mein Gott werden. Dieser Gott will zu mir kommen. Und wir Menschen, das sagt die Bibel, wir haben eigentlich keine Sensoren mehr, keine Antenne, um auf Gott zu hören, um ihn kennenzulernen. Die Bibel sagt mir, der Mensch, der normale Mensch, der will das nicht und der kann das nicht. Und deshalb ist es umso schöner, dass Gott sich einen Weg ausgedacht hat, wie er von diesem unpersönlichen Irgendwas zu einem persönlichen Gott wird, für dich, den du ansprechen kannst, mit du, mit mein Gott, mein Vater, mein Papa. Gott hat sich auf die Erde begeben, das haben wir an Weihnachten gefeiert, diese Woche, dass er auf die Erde gekommen ist, dass er Mensch geworden ist, einen Körper hatte wie wir und trotzdem Gott blieb, damit wir in Gemeinschaft kommen können mit ihm. Gott kommt zu uns. Es wird von ihm zum er, zum meinem Gott, von diesem Gott zu meinem Gott. Und das ist einfach sensationell, dass dieser große Gott, der die Zeit gemacht hat, die Zeiten festgesetzt hat, Zeiten festgelegt hat, dass deine Zeit in seinen Händen ist. Ein weiteres fällt mir auf, meine Zeit, hier ist die Rede von meine Zeit. David sagt, meine Zeit, was meint er damit? Er meint damit die Zeit, die Gott ihm zur Verfügung gestellt hat, hier auf Erden. Es ist nur eine gewisse Zeit, die Gott uns gibt. Und das mag den einen oder anderen stören. Ich merke das auch. Ich bin mittlerweile 30 und ich merke jedes Jahr, wenn ich wieder zurückblicke auf ein vergangenes Jahr, oh, das ist noch schneller vergangen als das vorige Jahr. Geht es euch auch so? Je älter man wird, desto schneller läuft die Zeit. Und irgendwie merkt man, puh, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt noch mit dem Rest, den ich habe, der ja immer noch kürzer wird? Und man beginnt zu realisieren, ja, so viel Zeit habe ich eigentlich gar nicht, so viel Zeit auf dieser Erde. Und das merkt auch David. Er sagt, meine Zeit, die will ich nicht einfach so verbringen, nach meinen Vorstellungen, sondern meine Zeit, die du mir zur Verfügung gibst, Gott, die will ich einsetzen für dich. Ich habe im letzten Jahr einen guten Freund verloren. Der war 35 Jahre alt, hatte 2 Kinder, war gerade dabei, als Pastor zu starten und ist bei einem tragischen Unfall gestorben. Und das sind so Situationen, da merke ich schon, ja, wieso gibst du den einen 90 Jahre zu leben, 100 Jahre und anderen nur 34 Jahre, 35 Jahre, wenn es, ja, 35 wäre er geworden. Wie kann das sein? Wie kannst du dir das leisten, Gott, dass gewisse Menschen eine so lange Zeitdauer zur Verfügung haben und andere nur eine kürzere? Ich habe keine ultimative Antwort. Ich weiß nicht, wieso Gott ein 34-jähriger Familienvater, der sein ganzes Leben einsetzen wollte, für ihn aus dem Leben reißt. Aber ich weiß, dass es bei unserem Leben nicht auf die Anzahl Jahre, die unser Leben so mit sich bringt, darauf ankommt, sondern wie ich diese Jahre, diese Zeit nutze, wie ich sie gebrauche. Ich lese ab und zu Kurzbiografien, so kurze Geschichten von Menschen. Und da habe ich vor kurzem von einem 96-Jährigen gelesen, der noch lebt, aber also der war ein bisschen ein kurliger Mann oder er führte sein Leben kurlig. Ich sage jetzt nicht, wen ich damit meine. Aber der war 96 und hat mit seinem Leben gar nicht so viel erreicht. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich von einer 29-jährigen Frau gelesen habe, die erst vor 5 Jahren zum Glauben gekommen ist. Und mit 29 ist sie dann gestorben. Und in dieser kurzen Zeit hat sie so viel bewegt, dass die Leute heute noch von ihr sprechen als positives Beispiel. Also es geht nicht darum, wie alt wir werden, sondern wie wir diese Zeit nutzen, die Gott uns zur Verfügung stellt. Das ist die Idee, das ist der Sinn des Lebens, den Gott uns gibt, in seinem Auftrag meine Gaben optimal für ihn zu nutzen, für ihn einzusetzen. Das ist das, was David hier zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Ich will sie dir zur Verfügung geben. Stellst du deine Zeit Gott zur Verfügung? Ich komme auf die Frage zurück. Und wenn man den Satz so hört, meine Zeit steht in deinen Händen. Ja, genau. Bin schon ein bisschen weiter. Zuerst noch das. Wenn wir jetzt fragen, ja, was ist denn Zeit aus Gottes Perspektive? Hier vorne steht, Gott hat keine Zeit. Das hast du vielleicht noch nie so gehört. Und das stimmt auch nicht unbedingt in einem absoluten Sinne, weil Gott hat Zeit. Weil jemand, der keine Zeit hat, der kann nicht handeln. Weil Zeit, das ist ja einfach nur eine Dauer, die vergeht zwischen zwei verschiedenen Situationen. Also wenn meine Hand zuerst hier ist und jetzt nehme ich sie rüber, hat es eine gewisse Zeit gedauert, bis sie dahin gekommen ist. Wenn sie gleichzeitig da und da ist, dann könnte ich die Bewegung gar nicht machen, dann könnte ich nicht handeln. Und bei Gott ist es nicht so. Wir haben einen handelnden Gott, der eingreifen kann. Wir haben einen Gott, der Zeit hat für uns Menschen. Aber er hat auch keine Zeit in diesem Sinne, dass er der Anfang und das Ende ist. Dass er keinen Anfang hat und kein Ende hat. Dass er ewig war und ewig sein wird. Einen solchen Gott haben wir. Und irgendwie, es ist ein bisschen abstrakt für uns Menschen, was das heißt, was das bedeutet. Wir Menschen, wir haben ja eine begrenzte Zeit. Wir definieren die Zeit, wie lang das eine Sekunde, eine Minute, eine Stunde ist. Deshalb können wir auch sagen, wenn jemand gestorben ist, ja, diese Person ist jetzt 85 Jahre alt geworden. Aber Gott, der wird immer sein. Und er war schon immer. Das Neue Testament hat zwei Begriffe für Zeit. Der eine Begriff ist Chronos. Wir kennen das vielleicht noch ein bisschen von Chronometer. Eine Uhr, eine Zeit, die abläuft, eine Zeitdauer beschreibt dieser Begriff. Und wird oft für Zeit gebraucht, die der Mensch hat, oder die eine Zeit für ein Ereignis oder etwas, das ja, passiert ist. Und dann gibt es ein zweites Wort, das ist der Kairos. Und Kairos ist weniger eine Zeitdauer, ist vielmehr ein Zeitpunkt, ein Ereignis, wo etwas passiert, punktuell. Und im Neuen Testament wird dieses Kairos, der Begriff, wird oft gebraucht für Gottes Eingreifen. Und wenn man so möchte, kann man sagen, Chronos, die Zeitdauer, das ist die Zeit, die Gott uns Menschen gibt, die Zeit des Menschen. Aber bei Gott ist das anders. Er hat eine andere Dimension von Zeit, ein anderes Verständnis, ein anderes Verhältnis. Es hat eine andere Qualität, die Zeit von Gott. Die Bibel, die beschreibt das so. Sie sagt, ein Tag in der Nähe, in der Gemeinschaft mit Gott, im Vorhof vom Tempel von Gott, wie 1000 Jahre. Oder anders gesagt, Jesus ist erst vor 2 Tagen gestorben. Gott hat einfach ein anderes Verhältnis zu dieser Zeit. Und ich glaube, das darf uns auch Trost geben, zum Beispiel, wenn wir uns fragen, ja, wo sind denn jetzt die Menschen, die gestorben sind im Glauben an Jesus? Wo ist dieser 34-jährige Familienvater? Die Bibel hat ja verschiedene Begriffe, wie sie das beschreibt. Sie sagt zum Beispiel in Abrahams Schoß. Oder Jesus sagt ja am Kreuz zu einem Mitgekreuzigten, heute wirst du noch mit mir im Paradies sein. Aber wenn Gott noch eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen wird, dann sind sie ja noch nicht im Himmel. Sondern sie sind wie in einer Zwischenzeit. Aber wir dürfen wissen, diese Zwischenzeit, das sind nicht Ewigkeiten oder lange Zeiten. Ich bin überzeugt, diese Zwischenzeit ist nur eine ganz kurze Zeit. Bei Gott hat diese Zeit eine andere Qualität. Und Kairos, das sind so Momente, wenn Gott eingreift, wenn Gott spricht, wenn quasi die Ewigkeit in unsere Zeit hineinkommt und unsere Zeit berührt. Und deshalb spricht man manchmal auch von sogenannten Kairos-Momenten, wo Gott spricht. Das könnte zum Beispiel sein, dass das in einer Predigt passiert. Dass du plötzlich merkst, oh, jetzt, das sind nicht mehr meine eigenen Gedanken, die jetzt da sind, sondern da spricht jemand. Also auch nicht der Prediger vorne, sondern wenn Gott zu dir spricht. Und das ist ja auch okay, wenn Gott zu dir spricht. Das darf sein. Wenn du plötzlich merkst, oh, diesem Gedanken muss ich jetzt nachgehen, weil Gott das will. Mir kommt es nicht so darauf an, dass du mir zuhörst, sondern mir geht es darum, dass Gott zum Zug kommt, dass Gott zu dir reden darf. Und wenn du einen solchen Moment hast, dass Gott zu dir spricht, vielleicht gerade jetzt, dann geh dem nach. Pack das, nutze die Zeit, die du hast und gehe dem ewigen Gott nach. Vielleicht kann es auch sein, wenn du die Bibel liest. Mir geht es so und ich brauche das auch, besonders in Vorbereitung auf Predigten, dass ich einen Vers lese, einen Abschnitt und ich plötzlich merke, jetzt spricht Gott zu mir. Dann ist so ein Kairos-Moment, wenn Gott, der ewige Gott, in mein kurzes, kleines, unbedeutendes Leben hineinspricht. Nutze diese Momente, wenn du sie hast. Und suche sie. Meine Zeit steht in Gottes Händen. Dieser Satz kann einem aber auch Angst machen, weil man legt sein Schicksal, seine Zeit, sein Leben in andere Hände. Und eigentlich mögen wir ja das nicht so. Wir haben es lieber selber unter Kontrolle, unser Leben. Aber dann merken wir ja, so ganz alleine können wir es doch nicht und suchen uns andere Menschen, suchen uns Freunde, suchen Arbeitskollegen, die einem helfen, die einem Kraft geben, die einem halten, denen man Zeit schenkt. Und das kommt manchmal gut bei Menschen, aber manche Menschen, die wollen auch manipulieren. Gott sagt, oder David sagt hier, meine Zeit steht in deinen Händen, in Gottes Händen. Ich weiß nicht, wie Gottes Hände aussehen, aber ich weiß, was sie tun und ich weiß, was sie nicht tun. Gottes Hände manipulieren nicht. Wenn wir uns Menschen anvertrauen, die können uns manipulieren. Wenn wir unsere Zeit uns selber anvertrauen, wir sind Meister in uns selber manipulieren. Also ich zumindest. Ich behaupte es das einfach mal so, aber du kannst es ja für dich prüfen. Aber Gott selber, er manipuliert nicht. Und Mani, das heißt Hand, und polieren, oder genau das kommt, können wir vom Englischen her auch noch ableiten, heißt ziehen. Gottes Hand zieht uns nicht einfach und verändert uns, formt uns so um, sondern Gottes Hand hilft uns auf, wenn wir gefallen sind. Gottes Hand führt uns, wenn wir nicht mehr wissen, wodurch, wo das es durchgeht. Gottes Hände fangen uns auf, wenn wir fallen. Das ist seine Art. Das machen seine Hände. Und es gibt keinen besseren Ort, wo unsere Zeit aufgehoben wäre, als in seinen Händen. Er will immer das Beste für uns. Er liebt uns. Und Liebe will immer das Beste für den anderen. Gott will das Beste für dich. Und vielleicht, also eine Geschichte aus der Bibel, die kann man gut auf die Zeit ummünzen. Gewisse Leute haben mehr Zeit, andere haben weniger Zeit. Und das alleine könnte man ja für ungerecht halten, oder? Gott, wieso bist du so ungerecht, dass der eine nur kurz lebt und der andere länger? Aber Gott ist nicht ungerecht. In Matthäus 25 gibt es eine Geschichte von einem reichen Gutsbesitzer, der verreist. Und dann teilt er sein Vermögen in 8 Teile auf und gibt diese 8 Teile 3 von seinen Mitarbeitern. Dem ersten gibt er 5 Teile, dem zweiten gibt er 2 Teile und dem dritten gibt er einen. Und nach einer Weile kommt er wieder zurück und er geht zum ersten Mitarbeiter. Der erste Mitarbeiter sagt, ciao, ich habe den Anteil, den du mir gegeben hast, benutzt, gebraucht und vermehrt, das Doppelte daraus gemacht. Hier hast du 10. Und der zweite Mitarbeiter sagt, schau, den Anteil, den du mir gegeben hast, den habe ich gebraucht, habe ihn vermehrt, ich habe ihn verdoppelt. Hier hast du 4 Teile zurück. Und der dritte Mitarbeiter hat gesagt, hier hast du deinen einen Anteil wieder zurück. Ich halte dich für einen strengen Chef. Und deshalb habe ich einfach meinen Anteil vergraben und gebe ihn dir so wieder zurück. Wieso erzähle ich diese Geschichte? Es geht mir nicht darum, den dritten Mitarbeiter, der gesagt hat, ich nutze das nicht, was mir gegeben ist. So, sondern es geht mir ums Verhältnis zwischen dem ersten und dem zweiten Mitarbeiter. Der erste erwirtschaftet 5 und der zweite erwirtschaftet 2. Aber Gott behandelt beide gleich. Er sagt nicht dem einen, oh, du hast super vorbildlich gearbeitet und beim anderen nur, du hast gut gearbeitet. Nein, sie bekommen beide dasselbe Lob in dieser Geschichte. Sie bekommen beide die gleiche Anerkennung. Weil sie das, was sie bekommen haben, einsetzen. Weil sie das, was sie erhalten haben, Zeit und Gaben für Gott gebrauchen. Und bei mir schwankt das manchmal so. Ich habe das Gefühl, manchmal, ja, dass Gott mich kann brauchen. Boah, ja, da gibt es schon einen Grund dafür. So ein bisschen Selbstbeweihräucherung. Mach ich nicht immer, das ist ein bisschen übertrieben gesagt. Aber es sind ja so Gedanken, die man sich manchmal macht. Und dann schwanke ich wieder in die andere Richtung und merke, boah, das habe ich so nicht mehr im Griff. Meine Arbeit, das, was dabei herauskommt, ich bin überfordert. Und genau in dieser Spannung ist Gott nicht ungerecht. Und er erwartet das, was ich kann. Das, was er mir gegeben hat, dass ich das einsetze. Den letzten Punkt, den ich sagen möchte, meine Zeit, ist das auch deine Zeit? Setzt du deine Zeit Gott zur Verfügung? Es gibt Leute, die sagen, ja, das mit Gott, das ist schon noch interessant und eigentlich glaube ich schon, dass es einen Gott gibt, aber im Moment habe ich keine Zeit. Wenn ich pensioniert bin, dann kann ich mir dann Zeit nehmen für Gott. Aber jetzt muss ich zuerst mein Geschäft aufbauen. Jetzt muss ich zuerst zu meiner Familie schauen. Jetzt muss ich die jungen Jahre nutzen und richtig viel Sport machen. Irgendwann kann ich das nicht mehr. Ich glaube, man betrügt sich selber, wenn man das sagt. Weil irgendwann einmal geht jedes Leben zu Ende. Und jeder kommt vor Gott. Kannst du mir weiterschalten, Ramon? Ich glaube, hier ist die Batterie leer. Einmal geht auch dein Leben zu Ende und du wirst vor Gott stehen und du wirst dich rechtfertigen müssen. Wie du deine Zeit gebraucht hast, wie du deine Zeit eingesetzt hast. Und Gott, der Schöpfer, er vergleicht die Resultate, das, was herausgekommen ist, mit dem, was hätte herauskommen können. Und machen wir uns keine Illusionen, das wird immer eine Differenz sein. Keiner, der hier im Raum ist, wird sagen können, ich habe immer das gemacht, was Gott von mir wollte. Die Bibel nennt das unter anderem Sünde. Sünde heißt Zielverfehlung. Gott hat für unser Leben festgelegt, für unsere Zeit, dass wir sie einsetzen für ihn. Und wenn wir unsere Zeit und unsere Eigenschaften, unsere Fähigkeiten nicht für ihn einsetzen, dann müssen wir uns dafür rechtfertigen. Und weil diese Differenz bei jedem Mensch da sein wird, brauchen wir in dieser Notsituation besonders einen Anwalt. Jemand, der uns rettet, der uns hilft, der uns herauszieht, der uns reinwäscht aus dieser Situation. Und wir können nicht wissen, wann es zu Ende ist, wann das deine Zeit vorbei ist. Bei meinem Freund, der gestorben ist, jung, als er zu Hause sich verabschiedet hat, wusste die Frau sicher nicht, dass es das letzte Mal war, dass sie sich Tschüss gesagt haben. Wenn wir in 2 Tagen Silvester feiern, wissen wir nicht, ob das unser letztes Silvester vielleicht gewesen ist, weil es könnte jederzeit etwas passieren. Deshalb ist die Frage, nutzt du deine Zeit? Setzt du sie für Gott ein? Steht deine Zeit in seinen Händen? Ich möchte noch beten. Herr, wir danken dir, dass du uns geschaffen hast, dass du die Zeit geschaffen hast und dass du uns Zeit gegeben hast. Zeit zu leben, Zeit, schöne Dinge zu erleben, Zeit, Sachen zu machen, die man ohne Zeit nicht könnte. Du hast uns aber mit einem Ziel geschaffen, dass wir unsere Zeit für dich einsetzen, dass meine Zeit in deinen Händen steht. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass unsere Zeit zu deiner Zeit wird, dass wir das, was du uns gegeben hast, einsetzen können für dich. Du siehst die Herausforderung, in der wir drinstecken. Wie viel Zeit wir in 80 Jahren für was ungefähr verbrauchen. Und wir wollen all diese Zeit, diese ganze Liste, die wir am Anfang gesehen haben, ja, die wollen wir leben, diese Zeit wollen wir brauchen für dich. Und wenn wir jetzt dann ins neue Jahr gehen, so schenk uns einen guten Abschluss von diesem Jahr, diesen 365 Tagen, einen guten Start ins neue Jahr. Lass das, was noch in diesem Jahr sein, bleiben sollte, lass uns das in diesem Jahr lassen, damit wir frisch und gestärkt ins neue Jahr starten können. Amen.